Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Die Rettungsaktion für den amerikanischen Versicherungskonzern AIG bringt die Aktienbörsen keine wirkliche Ruhe. Wir berichten über die aktuelle Situation, wir fragen nach den Wurzeln für die tiefe Krise und wir reden mit Niklaus Blattner, Ex-Vizepräsident der Schweizer Nationalbank. Weitere Themen: Der Ständerat will keine Ausnahmen vom Rauchverbot in Gaststätten. Dazu dann auch das Gespräch mit unserem Korrespondenten im Tessin, wo es ein solches Verbot bereits gibt. In Jemen fordert ein Anschlag auf die Botschaft der USA 16 Tote. Privatarmeen sollen stärker kontrolliert werden. Ein entsprechendes Abkommen unterzeichnen neben der Schweiz auch die USA, Irak und Afghanistan. Und im Dossier die Reportage aus dem Roma-Quartier. Die Armen sollen gehen, denn die Reichen brauchen mehr Platz. Istanbul bereitet sich auf das Jahr als Kulturhauptstadt vor. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Thomas Fuchs.
Nach der staatlichen Rettungsaktion für den schwer angeschlagenen Versicherungskonzern AIG in den USA haben sich die Börsen heute zunächst weltweit beruhigt, doch bereits am Mittag kehrten die Sorgen zurück. Ganz ausgestanden ist der neueste Fieberschub in der Finanzkrise also nicht. Philipp Erath berichtet.
Bis heute Mittag sah es nach einer Beruhigung aus. Doch in Amerika zeigen sich die Anleger trotz der Rettungsaktion für die Versicherungsgesellschaft AIG nicht entspannt. Zum einen befürchten die Börsianer, die Rettungsaktion reiche nicht aus, um die Turbulenzen auf den Finanzmärkten zu stoppen. Außerdem sorgt man sich an der amerikanischen Börse um die beiden Investmentbanken Morgan Stanley und Goldman Sachs, obwohl diese gestern ganz passable Quartalszahlen vorgelegt haben. Die Aktien der beiden Banken sackten über 20% ab. Der Aktienindex Dow Jones ist derzeit 3% im Minus. Die Sorgenfalten der Wall Street-Anleger wirken auch in Europa. Waren die europäischen Börsen heute Mittag noch im Plus, sind sie nun alle bis zu 2% ins Minus abgerutscht. Auch die UBS-Aktie gehört wieder zu den Verlierern. Am stärksten leidet in Europa die britische Börse. Dort sind die Anleger stark darüber verunsichert, was mit der größten britischen Hypothekarbank HBOS passieren wird. Derzeit laufen Gespräche über eine Übernahme durch die Konkurrentin Lloyds. Kommen diese Gespräche zu keinem Ergebnis, droht HBOS Konkurs zu gehen.
Philipp Erath. Und hier die aktuellen Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.654 Punkten, minus 1,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.767 Punkten, minus 2,6%. Der Euro wird zu 1.58,35 gehandelt, der Dollar zu 1.12,09. Der Ständerat bleibt beim Schutz vor dem Passivrauchen härter als der Nationalrat. Auch in kleinen Gaststätten und Bars soll nicht mehr geraucht werden dürfen, sondern nur noch in separaten Raucherräumen, unabhängig von der Größe des Betriebs. Serviceangestellte sollen nach dem Willen des Ständerates nur dann in Raucherräumen arbeiten müssen, wenn sie im Arbeitsvertrag ausdrücklich ihr Einverständnis geben. Für die Einführung einer Alpentransitbörse, also für die Versteigerung von Fahrrechten durch die Alpen, braucht der Bundesrat nochmals die Zustimmung des Parlaments. Das hat der Nationalrat entschieden. Der Bundesrat kann mit der EU über die Einführung einer Alpentransitbörse verhandeln, doch braucht es dann für die Umsetzung das Ja des Parlaments. Der Nationalrat entschied zudem, die Zahl der Lastwagenfahrten über die Alpen solle erst im Jahr 2019 auf 650.000 pro Jahr reduziert werden müssen. Das ist 15 Jahre später, als das Volk bestimmte. Der Volksinitiative Ja zur Komplementärmedizin wird ein direkter Gegenvorschlag gegenübergestellt. Der Nationalrat hat sich gegen den Willen des Bundesrates dem Ständerat angeschlossen. Damit soll ein Miteinander von Schul- und Komplementärmedizin ermöglicht und den Bedürfnissen großer Teile der Bevölkerung entgegengekommen werden. Die Initianten hatten angedeutet, bei einem Gegenvorschlag ihr Begehren möglicherweise zurückzuziehen. Jugendliche dürfen im Kanton Schwyz auch weiterhin in den nächtlichen Ausgang. Eine Ausgangssperre ist für den Kantonsrat kein taugliches Mittel im Kampf gegen den Vandalismus. Das Parlament lehnte ein Postulat der CVP ganz klar ab. In Zürich wird mehr als 900 Angestellten des städtischen Gesundheitswesens Lohn nachgezahlt. Insgesamt rund 20 Millionen Franken. Das teilt die Stadt mit. Es handelt sich um Lohn für die Jahre 1997 bis 2002, der vom Gesundheitspersonal vor Bundesgericht erstritten worden war. Der Befund des höchsten Gerichts, die Entlöhnung war diskriminierend. Für den letzten Sitz in der Regierung von Basel-Stadt braucht es keinen zweiten Wahlgang. Der baselstädtische Sicherheitsdirektor Hans-Peter Gass von der FDP ist in stiller Wahl wiedergewählt. Bis zum Meldeschluss sind laut den Behörden keine weiteren Kandidaturen eingegangen. In Küsnacht bei Zürich ist im Alter von 95 Jahren der deutsche Verleger Helmut Kindler gestorben. In seinem Verlag erschienen Werke von Marx, Lenin, Bertolt Brecht und Willy Brandt und auch Ximeks Tierleben. Kindler gab aber auch deutsche Illustrierte heraus, so die Revue und die Jugendzeitschrift Bravo. Mit dem Gewinn aus den Zeitschriften finanzierte er das Literaturlexikon. Selbstmordattentäter haben die amerikanische Botschaft in Jemen angegriffen und 10 Menschen getötet. Auch 6 Angreifer kamen ums Leben. Sie hatten ihre Sprengladung etwa 40 Meter vor dem Tor der US-Botschaft zur Explosion gebracht. Bei den Todesopfern handelt es sich nach Informationen aus dem jemenitischen Innenministerium um 6 Wachleute und 4 Passanten. Private militärische Unternehmen sollen stärker dahin kontrolliert werden, ob sie das Völkerrecht einhalten. Dazu haben sich in Montreux 17 Staaten bereit erklärt, darunter die USA, Irak, Afghanistan und auch die Schweiz. Rechtlich ist die Vereinbarung nicht bindend. Im Irak- und Afghanistan-Krieg beschäftigen die westlichen Truppen Tausende von Angehörigen söldnerartiger Firmen für den Personenschutz und die Logistik. Die kleine griechische Insel Patmos will keine Bootsflüchtlinge mehr aufnehmen. Das beschloss der Gemeinderat der Insel. In diesem Jahr seien auf Patmos mit seinen 3000 Einwohnern 4000 illegale Zuwanderer angekommen. Diese würden nur schleppend ans griechische Festland gebracht. Die Europäische Union will die Nahrungsmittelhilfe an Bedürftige ausweiten wegen der gestiegenen Preise. Sie können zwar schon heute kostenlos Lebensmittel beziehen, doch nur Überschussprodukte. Nun sollen auch Obst und Gemüse gratis bezogen werden können. Berechtigt sind 43 Millionen Menschen in der EU. In Italien ist die Zahl der Waldbrände diesen Sommer auf die Hälfte des Vorjahres zurückgegangen. Es gab noch 4000 Feuer. Laut dem obersten Zivilschutzchef Italiens waren die klimatischen Bedingungen dieses Jahr weitaus besser und einzelne Gemeinden seien heute besser vorbereitet auf die Feuerbekämpfung. Das Wetter bis morgen Donnerstagabend. Heute Abend hat es über dem Mittelland immer noch Hochnebelfelder, sonst ist es sonnig. Morgen lösen sich die Nebelfelder allmählich auf, dann ist es vorübergehend sonnig. Am Abend fällt besonders in der Romandie Regen. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad. Im Süden nimmt die Bewölkung ebenfalls zu und am Abend gibt es ersten Regen bei Werten bis 20 Grad. Am Freitag ist es wechselnd bewölkt, in den Bergen und im Süden fällt am Morgen noch etwas Regen. Die Höchstwerte erreichen im Norden 15, im Süden 20 Grad.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieris. Hier geht es weiter, zunächst mit einem einprägsamen Bild über das, was derzeit in der Finanzwelt passiert.
Es ist etwa so, wie wenn man einen Ferrari-Motor in ein normales Auto hineinbaut. Es stellt sich dann die Frage, ob das überhaupt noch sicher fährt.
Niklaus Blattner, ehemaliger Vizepräsident der Schweizer Nationalbank, über das Geschäft der Investmentbanken. Wir fragen ihn, was zu tun sei, dass der Crash nicht noch einmal passiert. Und wir blicken zurück, warum konnte es überhaupt dazu kommen? Dann, das Tessin hat schon erlebt, was der Ständerat für die ganze Schweiz will. Ohne Rauch geht es auch. Leitplanken für Privatarmeen. Die Schweiz hat mitgeholfen, sie aufzustellen. Der Schlüssel zum Pentagon kommt aus der Schweiz. Aber nicht nur deswegen ist die Firma Kaba rundum frei von Sorgen. Und... Im Teehaus von Sulukule tönen stürmische Tamburinrhythmen. Noch. Ausgerechnet das Jahr, in dem Istanbul Kulturhauptstadt Europas ist, könnte dem ein Ende setzen. Echo der Zeit. Nach dem Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman Brothers und der Notrechnung des Rettung des Versicherungskonzerns AIG ist die Finanzwelt heute von weiteren Hiobsbotschaften verschont geblieben. Vorerst zumindest. Das gibt Zeit zu fragen, wo die Anfänge dieser Krise liegen und wie es überhaupt dazu kommen konnte. Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden.
Der Mann mit der großen Brille wurde als Guru der Finanzmärkte gefeiert. Alan Greenspan, bis vor 2 Jahren Chef der US-Notenbank, hielt die Finanzparty in Gang. Die Wirtschaft lief auf Hochtouren, sagt Beat Bernet, Direktor des Institutes für Banken und Finanzen an der Universität St. Gallen.
Zudem haben mehrere Notenbanken, allen voran die amerikanische Notenbank, in diesen Jahren die Wirtschaft mit sehr viel Liquidität auch versorgt und die Zinsen auch bewusst sehr tief gehalten. Ein Entscheid, den man heute durchaus in Frage stellen kann.
Denn tiefe Zinsen bedeuten, dass Firmen und Hausbesitzerinnen zu günstigen Bedingungen Geld ausleihen können. Gleichzeitig boomte in Asien, Europa und Südamerika die Wirtschaft. Es war Geld im Überfluss vorhanden. Und dieses viele Geld musste möglichst gewinnbringend angelegt werden.
Da bot sich natürlich dann dieser ganze Hypothekar- und Kreditbereich geradezu an.
Die Häuserpreise stiegen und stiegen, der Markt drohte zu überhitzen. Doch die US-Notenbank sah tatenlos zu. Sie muss erst dann mäßigend eingreifen, wenn das viele Geld die Inflation, also die Teuerung, anheizt. Genau das geschah in den letzten Jahren aber nicht, und dies aus verschiedenen Gründen. Billige Importwaren aus Asien sorgten dafür, dass die Konsumgüterpreise tief blieben. Außerdem schluckte der Finanzmarkt einen Teil der Liquidität selbst. Findige Banker entwickelten immer wieder neue Finanzinstrumente.
Mit diesen Finanzinstrumenten, in die diese Liquidität zu einem recht großen Teil hineingeflossen ist, hat man auch verhindern können, dass es eben direkt und relativ schnell zu inflationären Tendenzen gekommen ist. Es haben sich, wie man so schön sagt, Blasen gebildet.
Diese Blasen blieben nicht unbemerkt. Verschiedene Experten warnten bereits früh. Aber niemand wollte auf sie hören, sagt Beat Bernet heute.
Die Party war im vollen Gange. Es schien nur Profiteure zu geben. Beginnend beim kleinen Einfamilienhausbesitzer, bis hin zum Hedgefonds, bis hin letztlich zum Investor, wie wir alle. Alle haben eigentlich jahrelang scheinbar profitiert. Man hat ein bisschen übersehen, dass die hohen Renditen eben zwingend auch immer mit hohen Risiken einhergehen.
Für den Bankenprofessor ist deshalb klar, das nächste Mal müssen die Notenbanken früher die undankbare Rolle des Spielverderbers einnehmen und die Börsenparty auflösen, bevor diese zu wild wird.
Priscilla Imboden, wir haben in Ihrem Beitrag gehört, was Alan Greenspan vielleicht hätte tun können, um den Riesenkater nach der Party zumindest zu dämpfen. Hier bei uns in der Schweiz war einst Niklaus Blattner in einer ähnlichen Rolle wie Alan Greenspan. Der ehemalige Vizepräsident der Schweizer Nationalbank war zuständig für die Finanzmarktstabilität und sein Wort hatte und hat immer noch Gewicht. Anfang Jahr bezeichnete er in einem Interview das Investmentbanking als brandgefährlich. Investmentbanking, das ist jener Teil des Bankengeschäfts, der sich vor allem mit Börsengängen beschäftigt und mit viel ausgeliehenem Geld hochriskante Geschäfte tätigt. Ich fragte Niklaus Blattner heute Nachmittag, weshalb das Investmentbanking derart gefährlich sei.
Wenn eine Bank, die das Kreditgeschäft besorgt, die den Zahlungsverkehr macht und Anlageberatung, Private Banking durchführt für die Kunden, auch noch ein Investmentbanking-Arm hat, dann heißt das, dass das Risiko, das dadurch in das Gesamte hineinkommt, recht stark wächst. Es ist etwa so, wie wenn man einen Ferrari-Motor in ein normales Auto hineinbaut. Es stellt sich dann die Frage, ob das überhaupt noch sicher fährt.
Jetzt hat die Eidgenössische Bankenkommission, also die Aufsichtsbehörde hier in der Schweiz, gesagt, sie wolle schärfere Eigenkapitalvorschriften für die beiden Grossbanken. Das heisst, Credit Suisse und UBS sollen über mehr eigene Mittel verfügen in Zukunft. Die Rede ist von mindestens 4%. gemessen an der Bilanzsumme. Können damit die Gefahren, die Sie vorher beschrieben haben, beseitigt werden?
Die Eigenmittelvorschriften, die haben eine lange Geschichte, wurden ständig perfektioniert und sind offensichtlich nach wie vor ungenügend. Und das ist der erste Schritt, den die EWK machen will, eine Verbesserung der bestehenden Eigenmittelvorschriften. Dass eine Erhöhung damit verbunden ist, speziell im Bereich der Großbanken, hat damit zu tun, dass die Großbanken für die Schweiz, ein kleines Land, ein vielleicht unverhältnismäßig großes Risiko darstellen und daher eine besondere Sicherheitsmaßnahme erfordern.
Was die EBK da will, nämlich schärfere Eigenmittelvorschriften, ist das genug?
Eine einzelne Maßnahme löst die Probleme nie vollständig. Das heißt, es ist ein wesentlicher Schritt. Es gibt weitere Mängel in den Eigenmittelvorschriften, die nicht durch eine solche Verschuldungsgrenze behoben werden können. Nur mein ständiges Anliegen ist, macht nicht zu viel aufs Mal, konzentriert euch auf etwas Wesentliches und macht aus der bestehenden überkomplexen Regulierung der Banken etwas Robusteres, als wir heute haben.
Kritiker sagen auch, man habe ja in den USA gesehen, dass diese Vorschriften dazu führten, dass ganze Positionen einfach ausgelagert und neben der Bilanz geführt werden. Ist das hier in der Schweiz nicht auch zu befürchten?
Das ist bereits der Fall gewesen mit den bestehenden Eigenmittelvorschriften. Man muss natürlich zusätzlich dafür sorgen, dass auch Tätigkeiten außerhalb der Bilanz, welche die Bank gefährden, entsprechend berücksichtigt werden bei der Eigenmittelunterlegung.
Wir haben in letzter Zeit immer kompliziertere Finanzvehikel gesehen, die häufig auch Fachleute nicht mehr ganz richtig verstehen, geschweige denn die Kunden. Sollen den Banken hier regulatorische Grenzen gesetzt werden?
Ich habe Vorbehalte. Es ist nicht die Aufgabe der Behörde, den Kunden vor sich selber zu schützen. Es ist hingegen die Aufgabe der Bankleitung und der Behörden dafür zu sorgen, dass die Kunden eine Gelegenheit haben, wirklich zu begreifen, um was es geht. Und wenn sie nicht begreifen, um was es geht, dann bitte Hände davon lassen.
Aber hat man nicht genau das bisher gemacht und trotzdem ist man jetzt in dieser Krise drin?
Nein, die Erfahrung hat gezeigt, dass die Informationen über die mit den Produkten verbundenen Risiken unvollkommen waren oder mangelhaft waren. Es zeigt sich sogar mehr und mehr, wenn man jetzt die Geschichte aufrollt, dass nicht einmal die Bankiers selber verstanden haben, was sie eigentlich getan haben, geschweige denn die Kunden.
Die Schweizer Nationalbank, deren Vizepräsident Sie waren, hat schon vor Ausbruch der Finanzkrise festgestellt, wie dünn die Eigenkapitaldecke der Grossbanken sei. Weshalb hat sie eigentlich nicht früher und nicht lauter auf den Tisch gehauen?
Wir haben mindestens einmal jährlich in einem öffentlichen Bericht auf das Problem aufmerksam gemacht. Wir haben das Thema regelmäßig, damals auch in meiner Zeit, auf das Tapet gebracht und mit den Bankleitungen besprochen. Und es haben sich damals einfach Auffassungsunterschiede ergeben. Und in der ganzen Zeit ist es uns nicht gelungen, eine adäquate Erklärung dieses Widerspruchs herbeizuführen.
Wir erleben derzeit fast Tag für Tag Top-News aus der krisengeschüttelten Finanzwelt. Vor diesem Hintergrund, was könnte die Nationalbank tun, sollte es mit der UBS weiter abwärts gehen?
Die Nationalbank ist seit Monaten tätig als Lender of Last Resort. Das heißt, sie liefert den Finanzmärkten, dem Geldmarkt, den Banken in einem ausgesprochen großzügigen Maß Liquidität. Dies ist die Aufgabe, welche die Nationalbank hat und wahrnimmt. Die Banken haben ihrerseits die Aufgabe, die gewonnene Zeit, die sie so erhalten, dazu zu benutzen, ihr Haus in Ordnung zu bringen. Entweder indem sie Rekapitalisierungen vornehmen, wie das die UBS in vorbildlicher Weise geschafft hat, oder indem sie sich restrukturieren, indem sie Teile ihrer Unternehmung anders organisieren oder Teile verkaufen und ähnliches mehr, sodass sie solvent bleiben und dass der Fall, den Sie angesprochen haben, nämlich eine Insolvenz, nicht eintritt.
Das war Niklaus Blattner. Er war Vizepräsident der Schweizer Nationalbank und als solcher verantwortlich für die Finanzmarktstabilität hierzulande. Musik. Wo Rauch ist, ist auch Feuer, sagt der Volksmund. Und wo über das Rauchen debattiert wird, geht es hitzig zu und her. Das zeigt die Erfahrung. Zum Beispiel heute im Bundeshaus. Der Ständerat bleibt aber hart beim Schutz vor dem Passivrauchen und will keine Raucherbeizen zulassen. Einzig in sogenannten Fumoirs soll künftig geraucht werden dürfen. Heute hat auch die Tessiner Regierung informiert über ihre Erfahrungen mit dem Rauchverbot in öffentlichen Lokalen, das dort schon seit bald anderthalb Jahren gilt. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Tessin-Korrespondenten. Guten Abend, Alexander Grass.
Guten Abend.
Das Tessin, Herr Grass, ist Pionierkanton in Sachen Nichtraucherschutz und hat offenbar positive Erfahrungen gemacht, was den Gesundheitszustand der Angestellten angeht. Was heißt das konkret?
Ja, das sind wirklich eklatante Ergebnisse. Also die Probleme von Angestellten in Gaststätten, die hatten mit ihren Augen, mit den Atmungsorganen, mit Kopfweh. All das ist also wirklich markant zurückgegangen in nur gut einem Jahr seit der Einführung dieses Rauchverbots im Tessin. In Zahlen sieht das so aus. Vor dem Rauchverbot war jeder achte Mitarbeiter von solchen Problemen betroffen. Jetzt, ein Jahr nach der Einführung des Rauchverbots, ist es fast die Hälfte weniger. Das ist viel, das ist eklatant, aber wenig überraschend. Man weiß ja, es gibt auch andere Studien darüber, die zeigen, dass das Rauchen wirklich der Gesundheit schadet.
Auf der anderen Seite beklagen rund 10% der Gastwirte negative Folgen für das Geschäft. Wie gravierend sind diese Folgen?
Ja, man muss aus dieser Tessiner Studie die Daten herausrechnen, die effektive Änderung zeigen in diesem Jahr, seit es dieses Verbot gibt. Und da zeigt es sich eben, 13% der Beizer, die sagen, sie hätten weniger Kunden wegen diesem Rauchverbot. 30% sagen, die Kunden, die blieben weniger lang im Restaurant, in der Gaststätte wegen des Rauchverbots. Und im Resultat sagen 22%, dass bei ihnen der Ertrag gesunken sei. Das betrifft vor allem die kleinen Betriebe. Die sind gemäß dieser Tessiner Statistik jetzt besonders stark betroffen vom Umsatzrückgang. Da muss man aber noch eine Einschränkung machen dazu. Die ist auch wichtig. Der Rückgang, der wird nicht nur wegen des Rauchverbots so stattfinden. Er wird überlagert vom gleichzeitigen Rückgang beim Alkoholkonsum, der stattfindet wegen der neuen Promillegrenze und der dann natürlich sowieso auch auf die Umsätze in den Gaststätten drückt.
Das Tessiner Modell sieht gleich wie die Ständeratslösung Fumoirs vor, also Raucherzimmer, Rauchersalons, könnte man auch sagen, die vom rauchfreien Teil von Gaststätten abgetrennt sind. Aber die Nachfrage danach scheint im Tessin nicht besonders groß zu sein.
Ja, das ist eine der Überraschungen. Es gibt 2700 Gaststätten im Tessin und nur 62 haben aktuell ein Fumoir. Das ist seltsam. Die Ursache, die ist nicht einmal das Raumproblem in diesen Gaststätten, sondern erstens wohl die Kosten. Ein Fumoir, das kostet an die 50.000 Franken. Und dann aber auch die Kundschaft, die solche Fumoirs offenbar einfach nicht verlangt.
Alles in allem, was zeigen die Tessiner Erfahrungen seit anderthalb Jahren, kann dieses Modell des Tessins zum Vorbild werden für die ganze Schweiz?
Ja, faktisch ist es das ja schon. Das Tessiner Modell ist faktisch schon Vorbild für verschiedene Vorlagen in Zürich und in Basel. Da wird abgestimmt demnächst. Auch der Beschluss des Ständerats folgt der Tessiner Linie. Rauchverbot in öffentlichen Lokalen plus die Ausnahme mit diesen Fumoirs. Man muss sagen, aus Sicht des Kantons Tessin, aus Sicht dieser Studie, dass die politische Diskussion beim Abstimmungskampf mindestens im Tessin in die falsche Richtung gegangen ist. Das kann man jetzt sagen. Das könnte sich im Rest der Schweiz wiederholen. Die Probleme wegen der Nachtruhestörung von Rauchern, die vor den Restaurants draußen rauchen, diese Probleme halten sich nicht so wie befürchtet im Abstimmungskampf. Die halten sich jetzt absolut im Rahmen im Tessin. Das ist die erste Beobachtung. Die Befürchtung nach den Umsatzeinbußen, die ist faktisch bei weitem nicht so stark eingetroffen, wie das im Abstimmungskampf gesagt worden ist. Und das Rauchverbot wird wirklich rundum gut angenommen. Das zeigt ja auch eine Statistik des Polizeidirektors, die er heute erwähnt hat. In einem Jahr gab es im Tessin ganze 5 Bußen wegen der Übertretung des Rauchverbots.
Besten Dank ins Tessin, Alexander Grass, für diese Informationen. Hier im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS geht es weiter mit dem Erfolgsrezept der Schlüsselfirma Kaba. Sie mixt Traditionelles mit Hightech. Wir gehen dann nach Istanbul und hören, weshalb ausgerechnet der Titel «Europäische Kulturhauptstadt» die Roma-Kultur gefährdet. Doch zunächst Söldnerarmeen oder, wie sie sich selbst lieber nennen, private Sicherheitsfirmen. Sie operieren in einem völkerrechtlichen Graubereich. Doch seit heute ist dieser Bereich ein bisschen weniger grau, dank der Montreux-Erklärung, die heute am Genfersee verabschiedet wurde. Sie bringt klarere Regeln für Blackwater und Co. Aus Montreux der Bericht von Fredrik Steiger.
Privatarmeen erleben derzeit einen beispiellosen Aufschwung. Im Irak, in Afghanistan, im Sudan oder in Somalia werden immer mehr klassische Militär- und Polizeiaufgaben privatisiert. Auch die UNO setzt bei Friedensoperationen zunehmend auf private Sicherheitsfirmen. Das ist oft problematisch und mündet bisweilen gar in Skandale. Grund genug für die Schweiz, sich einzuschalten, meint Paul Seeger, Chef der Völkerrechtsdirektion im Außenministerium.
Der Hauptgrund ist, dass das Phänomen dieser privaten Militär- und Sicherheitsfirmen zunehmend ist und dass der Eindruck entsteht, dass diese Firmen in einem rechtlichen Vakuum arbeiten.
Oft werden sie gar genau deswegen eingesetzt. Verantwortlichkeiten können verwischt werden und es wird weniger genau hingeschaut als bei staatlichen Armeen. Das Montreux-Dokument macht nun klar,
das Outsourcen, das Auslagern von gewissen Bereichen, sogar wenn sie erlaubt sind, entbindet die Staaten nicht von ihren Verpflichtungen. Man kann nicht sagen, das habe ich jetzt da weggegeben, das interessiert mich nicht mehr, das geht jetzt nicht.
Verantwortlich ist nicht nur das Land, in dem solche Söldnertrupps operieren, sondern auch jenes, das solche Trupps hinschickt, und der Staat, in dem eine Sicherheitsfirma ihren Sitz hat. Und alle diese Staaten müssen Völkerrechtsverletzungen auch bestrafen. Zudem darf auch nicht alles privatisiert werden.
Was unter das klassische Gewaltmonopol des Staates fällt, also Militär, Polizei im Sinne von bewaffneter Polizei, das soll eben nicht diesen Firmen privatisiert werden.
Auch Philippe Spörri, Völkerrechtschef des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz IKRK, ist höchst zufrieden mit dem Ergebnis der zweieinhalbjährigen diskreten Verhandlungen. Zumal das Dokument von Montreux ganz konkrete Vorgaben für das Verhalten und die Überwachung von Söldnerfirmen liefere.
Là, il s'agit vraiment des bonnes pratiques qui peuvent être un outil pour des États territoriaux. Des États qui contractent.
Das beginnt mit der Pflicht, dass solche Firmen staatliche Lizenzen brauchen, dass sie nur Leute mit gutem Leumund einstellen dürfen, dass sie ihr Personal nicht nur im Nahkampf und Schießen ausbilden, sondern auch völkerrechtliche Grundsätze vermitteln müssen. Außerdem muss jede Einsatzdoktrin völkerrechtskonform sein und es braucht eine ständige Kontrolle. All das muss nun jeder Unterzeichnerstaat in seine nationale Gesetzgebung aufnehmen. Es ist indes kein Geheimnis, dass Völkerrecht und Politik oft auseinanderklaffen. Doch die Erklärung von Montreux gibt nun immerhin einen Rahmen vor. Sie ist ein Referenztext. Und wichtige Staaten wie die USA, Großbritannien oder Südafrika, wo viele Sicherheitsfirmen beheimatet sind, stehen hinter dem Dokument. Aber auch China, Frankreich oder Deutschland, sowie der Irak oder Afghanistan, wo Zehntausende von Söldnern eingesetzt werden. Im letzten Moment ausgeklinkt hat sich Russland. Dafür ist neben Menschenrechtsorganisationen auch die Sicherheitsbranche selber mit an Bord, in der es neben schwarzen Schafen auch seriöse Firmen gibt. Doug Brooks, Präsident einer US-Vereinigung von Sicherheitsfirmen, sagt, der legitime Teil seiner Branche begrüße eine Regulierung.
We were very happy with this document. We were delighted to be included from the beginning on this whole process. And
I think die Schweiz hofft, dass viele weitere Staaten die Erklärung, die auch zu einem offiziellen UNO-Dokument werden soll, nachträglich unterzeichnen. Das Geschäft mit dem Krieg wird heikel bleiben, aber das Montreux-Dokument könnte zumindest dazu beitragen, Auswüchsen einen Riegel zu schieben. Die Außenpolitik der Schweiz im Allgemeinen und von Micheline Calmy-Rey im Besonderen stand in jüngster Zeit ziemlich in der Kritik. Doch nun gelang dem Außenministerium in Bern, gemeinsam mit dem IKRK in Genf, auf einem brisanten Gebiet ein außenpolitischer Erfolg.
Mal ehrlich, wer von Ihnen hat nicht auch einen in der Tasche, einen Kaba-Schlüssel? So verbreitet wie diese Schlüssel sind, so erfolgreich ist das Unternehmen aus dem zürcherischen Rümlang. Kaba setzt seit einigen Jahren auch auf Hightech, auf elektronische Sicherheitssysteme und das sehr erfolgreich. Das beweisen die neuesten Geschäftszahlen. Der Konzern beschäftigt weltweit rund 9000 Personen. Auf seiner Kundenliste findet sich sogar das amerikanische Verteidigungsministerium. Marlies Zehnder über die sorgenfreie Firma Kaba. Sicherheit hat halt immer Konjunktur.
Es klickt und zischt, es riecht nach Metall. In der lärmigen Produktionshalle arbeiten Frauen an den unzähligen Maschinen, wo mechanische Schlosszylinder hergestellt werden. Hier dreht sich alles um das traditionelle Geschäft von Kaba, um herkömmliche Schlösser und Schlüssel. Damit ließe sich noch immer gutes Geld verdienen, sagt Ulrich Wiedler, Europachef bei Kaba.
Das handelsüblichste Produkt ist einerseits immer noch der mechanische Schlüssel, weil der ein sehr, sehr großes Sicherheitsvertrauen genießt, obwohl er relativ umständlich zu bedienen ist. Und auf der anderen Seite ist es die berührungsfreie Identifikation, die Kaba 1994 als Weltmarkterste erfunden hat.
Der berührungsfreie Zutritt mit dem sogenannten Badge. Das Piepsen an den Türen von Verwaltung, Universität oder Forschungszentrum ist vielen ein vertrauter Ton. Mit modernen elektronischen Zutritts- und Sicherheitssystemen hat sich Kaba von der einstigen Schlüsselfabrik zu einem weltweit tätigen Hightech-Konzern entwickelt. In Atomkraftwerken zum Beispiel werden biometrische Systeme von Kaba eingesetzt. Auch das Pentagon, das amerikanische Verteidigungsministerium, gehört zum Kundenkreis. Sicherheit und Kontrolle stehen vielerorts hoch im Kurs. Die Angst um die eigene Sicherheit lässt bei Kaba die Kasse klingeln.
Wir sind in der glücklichen Lage, dass Sicherheit immer Konjunktur hat. Und wir sind in dem Sinne keine zyklische Firma, sondern haben eine sehr hohe Kontinuität in unserer Erfolgsgeschichte.
Auf Erfolg setzt das Unternehmen auch mit einem neuen, unsichtbaren Schlüssel. Diese Erfindung heißt TouchGo. Dabei wird ein Chip, ein Transponder, so groß wie ein Schlüsselanhänger am Körper getragen, in der Hosentasche oder im Jackett. Um eine Türe aufzuschließen, genügt es, die Türfalle zu berühren. Im Testlabor steht ein Prototyp. Die Signale, die via Chipkarte übertragen werden, seien für den Menschen gesundheitlich unbedenklich, meint Entwicklungsleiter Andreas Heberle.
Wir gehen heute also davon aus, dass wir im Vergleich zum Beispiel zu einem Handy um massiven Faktor drunter liegen und sehen da keine Gefährdung und auch keine Empfindlichkeit von empfindlichen Menschen, dass das zu tragen kommen könnte.
Entwicklungsleiter Heberle glaubt, dass der neue unsichtbare Schlüssel vor allem in Altersheimen nützlich sein könnte. Ältere Menschen würden häufig dazu neigen, ihren herkömmlichen Schlüssel zu verlegen. Für Kaba-Europachef Ulrich Wiedler ein Markt mit Zukunft.
Hier sehen wir ganz große Anwendungsmöglichkeiten, weil diese neue Technologie so einfach und unbewusst zu bedienen ist.
Der neue unsichtbare Schlüssel der Zukunft soll im Laufe des nächsten Jahres auf den Markt kommen. Fest steht für Kaba-Chef Wiedler aber heute schon, den herkömmlichen traditionellen Schlüssel werden trotz aller technologischen Entwicklungen auch unsere Urenkel noch in ihren Hosentaschen tragen.
Das war ein Bericht von Marlies Zehnder. Jetzt ist es 18 Uhr und gleich 34 Minuten. Das Echo-Dossier heute aus der Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2010, Istanbul. Schon jetzt ist die Stadtregierung daran, die 16 Millionen Metropole am Bosporus herauszuputzen. Der von vielen Literaten besungene sanfte Geruch des Zerfalls soll sich verflüchtigen. Istanbul soll die Aufbruchsstimmung in der Türkei spiegeln. Zu diesem Bild des Aufschwungs passen keine Randgruppen, auch nicht die Roma und Sinti, die seit Jahrhunderten in Sulukule leben, einem Quartier am Rande der Istanbuler Altstadt. Die Reportage von dort von Werner van Gent.
Im Teehaus von Sükrü Bündük kommt einige Momente lang jene Stimmung hoch, für die Sulukule so berühmt wurde. Die Violine von Haidar singt quer zum stürmischen Rhythmus des Tambourins und ein kleiner Bub, nicht mal 6 Jahre alt, tänzelt in der Mitte mit geschlossenen Augen so selbstverständlich, als ob er in seinem Leben gar nie etwas anders getan hätte. Sulukule, Heimat der Roma und der Sinti in der Türkei, seit über 800 Jahren. Hier hatte man sie jahrhundertelang geduldet, weit ab vom Zentrum der Stadt, aber gerade noch innerhalb der weitläufigen byzantinischen Stadtmauern. Sulukule war jahrzehntelang der Inbegriff für nächtelanges Festen. Feste, bei denen freizügige Roma-Mädchen mit wenig Textil ihre Reize tanzend zur Schau stellten. Feste, bei denen vor allem auch viel Bier und Schnaps floss. Auch dieses Lied besingt die legendäre Schönheit der halbnackten Mädchen von Zulukerle. Doch die Zeiten sind vorbei, in denen allabendlich Busladungen voller Touristen oder Türken aus der Provinz in dieser verrufenen Ecke landeten. Zulukerle muss verschwinden. Das Bild von bis ins Morgengrauen hineintanzenden Menschen, das Bild von übermäßigem Alkoholkonsum und, auch wenn keiner dies so offen ausspricht, das Bild der halb versteckten Prostitution, all diese Bilder passen nicht mehr zum Antlitz Istanbuls. Zulukerle sei der letzte innerstädtische Slum, so die Stadtverwaltung der Gemeinde Fatih, einer konservativen Teilgemeinde Istanbuls, wo der Islam schon immer das Geschehen bestimmt hat und zu der auch das Quartier der Roma und Sinti gehört. Bereits in den 90er Jahren hatte der damalige Oberbürgermeister Istanbuls, der jetzige Ministerpräsident Tayyip Erdogan, den meisten Musikhäusern von Zulukerle die Lizenz entzogen. Von da an ging es bergab. Im Gespräch sagt Fatihs Bürgermeister Mustafa Demir, es könne doch nicht angehen, dass die Menschen von Zulukerle dort immer noch im Dreck hausen würden.
Altyapısı yok, elektrik yok, su yok, kanalizasyon yok. Yani bunlar 2005 yılından önce yoktu zaten. Yaşam koşulları inanılmaz kötü. Mülkiyet problemi var. İşte
es gäbe dort keine Kanalisation, keine Elektrizität, kein Wasser. Es gäbe Probleme mit der Bausubstanz. Man lebe dort wie vor 500 Jahren, sagt Demir. Er will durchgreifen und hat einen ambitiösen Plan ausarbeiten lassen. Ein Teil der rund 1200 Häuser von Zulukerle ist aufgrund eines eilig verabschiedeten Dekretes bereits enteignet und teilweise zerstört worden. Die Gemeindeverwaltung will so rasch wie möglich das ganze Gebiet eingeebnet haben. Denn spätestens in einem Jahr soll mit dem Bau von neuen Luxushäusern begonnen werden. Später solle ein gigantisches Einkaufszentrum, ein Hotel, Parkanlagen und, so Bürgermeister Demir, ein Zentrum zur Pflege der Kultur der Roma dazukommen. Zurück im Teehaus von Zulukerle hält man wenig von diesen Vorhaben. Die Roma und Sinti, die hier wohnen, wollen nicht in einem Museum leben. Sie wollen weiterhin so leben, wie sie immer gelebt haben. Moderne, hin oder her. Die Verwaltung habe ihnen ein Wohngebiet 40 Kilometer außerhalb der Stadt angeboten. Dorthin wollten die meisten aber nicht, sagt Zükrü Bündük, der Zulukerle gegenüber den Behörden vertritt.
Biz burada çok rahatız. Biz burada rahat ediyoruz. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bu projenin böyle olmaması gerekiyordu. Buradaki projeyi buradaki insanlara güzel bir şekilde anlatılıp ne istiyorsunuz demesi lazımdı Fatih Belediyesi'nin.
Sie hätten hier immer in Ruhe gelebt und wollten nicht wegziehen. Wenn die Verwaltung das Gebiet unbedingt modernisieren wollte, hätte man dies doch mit den Bewohnern absprechen können. Zusammen mit Soziologen, Städteplanern, Architekten und Ingenieuren hätten wir dann ein wirklich sehr gutes und humanes Projekt gehabt, sagt Zükrü Bündük. Und die Aktivistin Hatia Foko, die mit einer kleinen Gruppe einen einsamen Kampf gegen die drohenden Bagger der Gemeinde austragt, sagt:
They want to big building and security garden and swimming pool, very close, nobody speak the neighbors, you know, eating Starbucks everywhere. And then they think it's McDonald's everywhere and then they think it's
die Armen müssten verschwinden, um Platz für die Reichen zu machen, mit Sicherheitsvorkehrungen und Swimmingpools. Dann wollten sie hier Starbucks und McDonald's eröffnen. Das sei ihre Moderne. Darin hätten die Roma nichts verloren. Sie, das sind die Islamisten der Stadtverwaltung. Tatsache ist, dass die geplanten Neubauten so teuer sein werden, dass die Musiker von Zulukerle wohl nur davon träumen können, hier dereinst einzuziehen. Bürgermeister Demir bestreitet aber, dass die Umgestaltung des Quartiers eine ethnische Säuberung bedeute, was die Aktivisten der Roma und Sinti immer wieder andeuten.
Romanlar, iki türlü Roman var. Bir, kiracılar. Bu kiracılarla biz... Onu, kiracılar, iki mülk sahipleri var. Orada mülk sahipleri. 3000, toplam 3400 insan var bu projede bizim muhatabımız.
Nein, es stimme nicht, dass die Roma vertrieben würden. Im Gegenteil, sagt Demir. Er betont, dass die Roma vor dem neuen Boutique-Hotel künftig mit ihren Kutschen arbeiten und die Musiker im neuen Konservatorium ihre Kunst unterrichten könnten. Die Gemeinde helfe den Besitzern der Bruchbuden zudem mit zinslosen Darlehen für den Kauf einer neuen Behausung und den Mieten mit Mietzulagen für die Sozialwohnungen außerhalb der Stadt. Sie könnten normale Bürger werden, meint Demir. In Sulukule wollen die Menschen aber von all dem noch nichts gehört und nichts gesehen haben. Ein Spaziergang mit einem der Anwälte der Roma führt uns durch ein Gebiet, das aussieht, als hätte hier ein Sturm gewütet. Viele Holzhäuser, die einst die Kulissen von so manchen feuchtfröhlichen Nächten in Sulukele bildeten, sind in eine bedrohliche Schieflage geraten. In Lücken zwischen den Häusern erinnern nur noch Steinhaufen daran, dass hier einst Häuser standen. Ehemalige Bewohner hausen in Zelten und in Wellblechhüten. Eine Frau stößt schweigend einen eisernen Karren, beladen mit einigen Habseligkeiten. Aus einem halb zerstörten Haus kommen Klänge und Stimmen. Ein junger Mann klammert sich an den Anwalt und sagt, er habe der Stadtverwaltung geschrieben, er wolle sein Holzhaus, eine Ruine, die offenkundig kaum noch zu retten ist, selber restaurieren und fragt, ob er eine Chance habe. Der Anwalt studiert die Dokumente, sagt, der Mann müsse sofort eine Beschwerde einreichen und diktierten Text. Doch als wir weitergehen, meint er...
Also er könnte schon theoretisch natürlich dies versuchen, aber in letzter Kritik ist es ein so sehr großes Projekt hier. Als solche private Personen hat man nicht große Chancen, denke ich.
In einer fast vollständig zerstörten Straße fällt ein intaktes und frisch gestrichenes Haus auf. Die Besitzerin hat sich mit Hilfe der Aktivistinnen bislang erfolgreich gegen die Enteignung wehren können. Im Erdgeschoss haben sie einen Kindergarten eröffnet. So etwas gab es nicht in Sulukele. Zwei rund siebenjährige Mädchen fangen spontan an, ein altes Lied Sulukeles zu singen, sobald sie das Mikrofon erblicken. Angesichts des Schmutzes und des Elendes ringsherum drängt sich die Frage auf, ob die Gemeindeverwaltung nicht sehr viel früher etwas hätte unternehmen können, um das Gebiet vor dem Zerfall zu retten, ohne die Roma zu vertreiben. Zurück im Teehaus, das als informelles Zentrum im Kampf gegen die Vertreibung aus Sulukele dient, hat die Stimmung umgeschlagen. Der Bürgermeister hat wegen der internationalen Protestwelle versprochen, das Projekt noch einmal zu überarbeiten. Doch selbst wenn darin für die Roma eine größere Rolle vorgesehen wäre, selbst dann müsste man befürchten, dass die spontane Kultur der Roma im Istanbul der konservativen Islamisten kaum noch einen Platz haben wird. Daran ändert auch der Umstand wenig, dass die künftige Kulturhauptstadt Europas gerade ihre multikulturelle Vergangenheit besonders stark herausstreichen will.
Musik aus einem Teehaus in Sulukule in Istanbul. Hören wir zu, solange es sie noch gibt. Das war eine Reportage von Werner van Gent. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Roman Fiedinger. Für die Nachrichten Kurt Witschi. Am Mikrofon war Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.